Ja, danke schön. Ja, letzter Teil jetzt leider irgendwie unseres Seminars hier über Heilung.
Vom Freitag angefangen, gestern den ganzen Tag gemacht, noch ein bisschen schlimm überzogen, sollte bis 17 Uhr gehen, ging bis 8:30. Aber das ist ja einfach manchmal, wenn der Geist am Start ist, dann kann man dem ja auch nicht sagen, hör auf. Ich kann gerade nicht irgendwie, die Uhr ist zu weit vorgerückt, das funktioniert ja einfach nicht. Ja, ich glaube, ich sage nichts mehr irgendwie zu mir, weil ich jetzt auch nicht so die interessante Person bin irgendwie und auf jeden Fall sehr deutlich hinter dem zurücktreten möchte, was ich zu sagen habe. Und falls ihr irgendwie noch Fragen habt, dann könnt ihr die Alex fragen, das ist meine Frau, die macht den Büchertisch da gleich und verkauft da einiges an auferbaulicher Literatur, das natürlich speziell zum Thema Heilung ist, aber auch so ein paar andere Sachen. Ich möchte gleich noch einen kleinen Zeugnisteil machen. Ich weiß, das ist ein total blödes Wort irgendwie, aber halt, dass ihr noch Gelegenheit habt, irgendwie was zu sagen, auch noch vor der Predigt. Ich habe allerdings irgendwie noch ein kleines Wort irgendwie gerade im Lobpreis empfangen, was mich sehr irritiert hat, irgendwie, dass ich darüber hier was sagen soll. Aber ich möchte auf jeden Fall treu sein und das dann trotzdem machen, auch wenn ich irgendwie menschlich eigentlich das Gefühl gehabt hätte, dass das hier jetzt überhaupt nicht irgendwie reinpasst. Lukas 10, ab Vers 17. Da hat Jesus irgendwie in Lukas 10 wie seine 72 Jünger ausgesendet und hat ihnen gesagt, hier geht in alle Ortschaften und predigt und macht Kranke gesund und treibt Dämonen aus und lehrt und so. Und dann kommen sie zurück und das heißt, die 72 kehrten zurück und berichteten voll Freude. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Also die Jünger gehen aus und erleben richtig gute Sachen. Ne? Predigen irgendwo und treiben Dämonen aus und heilen Kranke und ich weiß nicht, vielleicht haben sogar ein paar Tote auferweckt, aber irgendwie das, was sie am meisten irgendwie fasziniert hat, war die Dämonen. Fahren aus. Und es war ja bei Jesus manchmal so, dass das auch ganz spektakuläre Sachen waren. Irgendwie, ne? Er sagt dir, Dämon, fahr aus und dann der Kranke fängt an zu schreien und zuckt irgendwie und fällt auf den Boden und macht irgendwie alle möglichen Sachen. Und so glaube ich mir, dass diese Manifestationen etwas waren, was den Jüngern richtig gut gefallen hat. Irgendwie, da konnte man richtig sehen, dass das Reich Gottes in Aktion getreten ist. Und die dachten, super abgefahren. Und kommen irgendwie zurück und freuen sich total darüber. Und Jesus macht irgendwie eine super interessante Ansage und sagt ihnen, ja, ich habe schon den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen sehen. Und das steht im Alten Testament, ich glaube Hesekiel müsste das sein, irgendwie, dass er, oder Jesaja, irgendwie, dass der Satan irgendwie erst ein hoher Engel gewesen ist und dann irgendwie vom Himmel gefallen ist, irgendwie als er sich über Gott erhöht hat. Und was Jesus ihnen eigentlich sagt, ist, hey, ich habe schon ganz andere Leute fallen sehen irgendwie als euch. Ich habe schon andere Leute hochmütig werden sehen als euch und ihr steht in einer Gefahr, in der auch andere gestanden haben und die sind auch daran gefallen. Und er sagt ihnen, hey, freut euch nicht irgendwie über die Autorität, die ihr habt, sondern nutzt die Autorität, die ihr habt in einem guten, göttlichen Umfang irgendwie zu den Sachen, die Gott euch sagt und freut euch nicht über die Dinge, die ihr tun könnt, sondern freut euch über das, was absolut aus Gnade passiert ist, nämlich, dass ihr errettet seid. Und ich glaube, dass das eine Gefahr ist und wie die jeder hat, der in Kraft dient oder der in irgendeiner geistlichen Sache dient, dass man alles, was Gott uns gegeben hat, sehr positiv einsetzen kann, dass es aber auch irgendwie erstmal eine Autorität ist, die wir haben und die wir auch zu ganz anderen Sachen einsetzen können als nur zu positiven. Ich meine, am deutlichsten ist, dass in der Predigtsalbung oder in der Predigtgabe, es ist etwas, was hundertprozentig von Gott kommt, aber wenn Gott dir die Kraft gibt, Herzen zu bewegen, irgendwie um Leute zur Buße zu führen, dann kannst du die gleiche Kraft auch ausnutzen, irgendwie um Geld für dich freizusetzen oder irgendwie an Frauen ranzukommen oder sonst irgendwas. Und wir kennen das ja nun alles, irgendwie, da gibt es ja genug Beispiele für, irgendwie, wo Leute genau das gemacht haben. Und es ist genauso irgendwie mit diesen übernatürlichen Sachen, irgendwie mit dieser großen Kraft, irgendwie, die Gott uns anvertraut. Man kann es jesusmäßig einsetzen, man kann es auch unjesusmäßig einsetzen. Und ich war etwas überrascht darüber, dass ich das heute hier sagen soll, weil ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass irgendjemand, der gestern bei dem Seminar bei war, inklusive mir selber, in einem solchen Maß an Erkenntnis über Gottes Kraft lebt, irgendwie, dass er eine Kraft hat, über die er wirklich verfügen kann, sondern dachte irgendwie eher, dass es bei uns meistens so ist, auch ein blindes Huhn pickt mal ein Körnchen und wir beten für möglichst viele krank und ein paar werden davon geheilt. Und deswegen wundert mich irgendwie, dass ich jetzt diese Warnung hier aussprechen soll. Aber vielleicht gibt es ja jetzt auch irgendwie Leute, die heute Morgen gekommen sind und du bist irgendwie auf einem ganz anderen Niveau von Vollmacht. Und dann glaube ich, dass der Herr dir sagen will, freu dich nicht über das, was du machen kannst. Freu dich nicht irgendwie über die Manifestationen, die um dich herum passieren. Freu dich sicherlich auch ein bisschen darüber, aber lass das nicht in erster Linie deine Freude sein, sondern freu dich über das, was dir echt geschenkt worden ist, was nicht irgendwie aus dir selbst herausgekommen ist. Freu dich darüber, dass dein Name im Himmel angeschrieben wird und dass du irgendwann da ankommen wirst. Und wenn ihr gerade auf dem Weg seid, irgendwie zu mehr Vollmacht, irgendwie, ihr könnt echt so ein Niveau von Vollmacht kriegen, wo es wirklich wichtig ist, irgendwie auch noch den Willen des Herrn zu hören. Es gibt von Smith Wigglesworth eine schöne Geschichte, den habe ich oft zitiert jetzt in diesem Heilungsseminar, weil das auch irgendwie einer meiner Favorites ist. Und da ist seine Frau gestorben, also eine ganze Weile, bevor er selber gestorben ist, und sie hat gepredigt und ist dann irgendwie auf dem Weg irgendwie zur Kirchentür tot umgefallen. Und er war irgendwie gerade unterwegs und sie rufen ihn und er kommt dann dahin und seine Frau liegt da irgendwie tot. Und sein erster Reflex irgendwie natürlich immer, wenn er einen Kranken oder einen Toten sieht, er weckt erstmal irgendwie zum Leben wieder. Und sagt, ihr in Jesu Namen, steh wieder auf, und benutzt irgendwie seine Vollmacht, die er hat. Und sie steht wirklich wieder auf und fängt wieder an zu leben. Und Gott gibt ihnen an beiden einen Eindruck und sagt, lass sie gehen. Zeit ist abgelaufen, lass sie gehen. Und ich habe das irgendwie ewig nicht verstanden, bis ich dann mal angefangen habe, richtig im Neuen Testament über Autorität und Vollmacht irgendwie zu predigen, zu studieren, und dann gemerkt habe, dass es tatsächlich so ist. Und du kannst so viel Heilungspower in dir drin haben, du kannst so eine Salbung vom Heiligen Geist haben, dass du erstmal jede Menge Sachen machen kannst und die möglicherweise nicht immer hundertprozentig in Gottes Plan und Gottes Timing drinstehen, und dass es gerade dann absolut entscheidend ist, in dieser Abhängigkeit vom Heiligen Geist zu sein und das genau zu hören, wie was der Heilige Geist dir sagt, und in dieser Führung drin zu sein, um die Kraft, die Gott dir anvertraut hat, auch jesusmäßig einzusetzen. Und wir haben mal in Remscheid in so einem Heilungskurs irgendwie darüber geredet, irgendwie vor 2 Wochen oder 3, und da hat irgendwie eine junge Dame irgendwie so ein Bild und sagte, ja, das ist ja wie wenn du auf Montage bist irgendwie, ne, und dein Chef gibt dir das ganze Werkzeug und das Firmenauto und so und vertraut dir das erstmal an, und du kannst irgendwie da gute Sachen machen auf der Montage und deine Rohre irgendwie da verlegen, oder du kannst denen auch irgendwie ein zweites Fenster irgendwie noch einbauen, das sie gar nicht haben wollten. Und es ist erstmal so, dass die Firma irgendwie dafür gerade steht irgendwie, und dass dann natürlich nicht irgendwie, sobald du den Meißel ansetzt und was falsch machst, irgendwie der Chef vorbeikommt und sagt, nee, ich nehme dir die Autorität und das Werkzeug und jetzt wieder weg, damit du keinen Quatsch machst. Und genauso kann es auch in Gottes Reich sein, irgendwie, dass du mit der dir anvertrauten Autorität und Vollmacht etwas machen kannst, irgendwie, was nicht hundertprozentig in Gottes Willen ist, und du wirst es irgendwie erst wesentlich später merken, nämlich wenn du wieder offen bist und die Überführung da ist. Und deswegen irgendwie, lass uns auch bei diesen ganzen übernatürlichen Sachen, auf die wir gucken wollen und wo wir auf dem Weg hin sind, mehr davon zu erleben, lass uns darauf achten, dass das Fundament unseres Lebens immer ist, ich bin errettet, ganz durch Gnade, durch das Blut Jesu Christi, Halleluja. Und natürlich freut man sich manchmal darüber. Ich meine, wir hatten gestern auch so eine junge Frau, die ist leider nicht da irgendwie noch, und hat so wieder Beinverkürzung, ist ja das typische charismatische Heilungswunder. Und dann irgendwie Beine in die Hand genommen und man konnte das sehen, das war so ein Stück, und alle irgendwie so, ja genau, wir sehen das, und zack, in Jesu Namen komm raus, und bong, war das dann da und wir haben uns alle gefreut und es war super. Aber irgendwie, das ist nicht irgendwie das, worauf ich mein Leben aufbauen will. Irgendwie, das kann irgendwann mal wieder aufhören und scheiß drauf. Und die Hauptsache, meine Rettung hört nicht auf und die hört nicht auf. Ja. Yeah. Ja, ich habe mir hier eine Orgelspielerin besorgt. Dann schlagen wir in die Tasten. Ah, Halleluja. Wir haben gestern was sehr Unweises gemacht, haben noch um 12:30 einen Film geguckt, von dem wir dachten, dass er 1,5 Stunden gehen würde, aber er ging 2,5 Stunden. Und das war über so einen charismatischen Prediger. Und die hatten auch die ganze Zeit diese Orgeln, und da hat er mal gefragt, diese Nachrichten gefragt, wenn ich einmal im Himmel komme, wer wird mich erwarten? Und die Gemeinde sagt, Jesus! Und wenn ich nach New York City komme, wer wird mir auf dem Times Square begegnen? Jesus! Und wer hat ihm sein Blut für mich gegeben? Jesus! Das war richtig cool, das hat mich inspiriert, und ich dachte, ich will heute auch ein bisschen was mit einer Orgel im Gottesdienst haben. Und wenn du etwas erlebt hast mit Jesus, dann kannst du das jetzt bekennen. Und dann komm doch jetzt einfach nach vorne, wir haben Raum für 2 Geschichten. Und ja, sag einfach mir, was Gott in deinem Leben gemacht hat, bau uns auf, und in der Zeit werde ich dann meine Predigt vorbereiten.
Moin erstmal zusammen. Also ich habe gestern zwei coole Sachen mit Jesus erlebt. Also gestern Morgen beim Soundcheck, da hatte ich irgendwie hier am Hals irgendwie total die Schmerzen gehabt, das war total eklig. Und da hat er dann Tina dann nochmal gebetet gehabt für mich und dann irgendwie nach dem Soundcheck war es komplett weg. Halleluja, total geil. Und ich habe gestern irgendwie so im Laufe des Tages so beim bei der zweiten Lobpreis-Session, habe ich dann total Mandelschmerzen gehabt. Die rechte Mandel hat richtig wehgetan beim Schlucken, beim, ach, keine Ahnung was, also es hat richtig wehgetan. Und gestern Abend wurde er auch nochmal für mich gebetet und ruhig gesegnet und so. Das hat, und da hat der Heilige Geist mich irgendwie voll umgehauen. Also es war echt total geil und es ist weg. Also ich habe keine Schmerzen mehr. Es ist super. Danke, Jesus.
Wer hat unseren Bruder geheilt? Wer hat ihn umgeschmissen? Nein, der Heilige Geist. Ich glaube, Petrus sagt das, dass wir alle Zeit bereit sein sollen, Zeugnis abzulegen von der Hoffnung der Herrlichkeit, die in uns ist. Und das ist jetzt eure Gelegenheit, diese Bibelstelle in die Tat umzusetzen. Muss ja auch nichts sein, was gestern passiert ist. Kann auch was sein, was letzte Woche passiert ist. Oder vielleicht ein schönes Bekehrungszeugnis, wie du dich bekehrt hast, wie du den Herrn kennengelernt hast vor 15 Jahren oder wann auch immer das gewesen ist. Irgendetwas, was uns aufbaut und was zeigt, was Jesus in deinem Leben gemacht hat.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich hatte nämlich den Lobpreis so voll auf dem Herzen, es nochmal irgendwie zu sagen. Also ich bin jetzt seit 11 Jahren Christ und irgendwie, mir ist nochmal aufgefallen, dass ich wahrscheinlich wirklich nicht mehr leben würde, wenn ich Jesus nicht kennengelernt hätte. Also ich komme halt aus einer ziemlich chaotischen Familie und ich habe jetzt nicht so super schreckliche Sachen erlebt, irgendwie Drogen oder auf der Straße wohnen oder so, aber so, also ich habe, bis ich 20 war, habe ich echt ein schlimmes Leben gehabt, so, und ich war mir ganz sicher, dass ich mich umbringen würde und dann bin ich halt Christ geworden und so, ich weiß, dass ich immer mit Jesus leben werde, weil ich weiß, was ich vorher hatte und weil ich weiß, was ich gegeben habe, was ich losgeworden bin, und das ist für mich so groß und so fett, dass ich mir gar nichts anderes vorstellen kann, und ich weiß einfach, was ich von Jesus bekommen habe, nämlich ein Leben, was viel besser ist als alles, was ich mir jemals hätte vorstellen können, und ich bin total dankbar und glücklich darüber, und für mich ist es einfach so, ich kann mir echt nicht vorstellen, mal ohne Jesus zu leben, weil ich halt einfach weiß, was ich an ihm habe. Und ja, wenn du mich irgendwas fragen willst oder so, dann kannst du das hinterher gerne am Büchertisch machen oder so, also irgendwie, ich kann dir da viel erzählen.
Wer will das letzte Zeugnis geben?
Ja, die meisten kennen es schon von gestern, aber ich sag's nochmal, weil es so cool war. Alle Leute, die mit Rückenschmerzen zu tun haben, die wissen, was für eine Scheiße das ist. Wie das nervt, wie das zeckt und wie langwierig diese Sachen sind. Und als wir halt Heilungsseminar hatten, da war ein Ding so, ich lass für mein, was weiß ich, kaputtes Ding beten, was da ist. Das hat seit Monaten, habe ich da so eine Stelle, die tut echt immer fies weh, so egal wie ich mich bewege, das ist so ein Dauerschmerz. Und Freitag fing das Seminar an und das fing richtig heftig an. Also das war, also das haben wir auch nicht so oft, dass der Heilige Geist so fett da war. So, das war richtig cool. Und das wurde überhaupt nicht, glaube ich, für Kranke gebetet. Hast du für Kranke gebetet? Nee. Aber samstags morgens, als ich wieder meine Schmerzen erwartete und so dachte, so, ja, guten Tag, Schmerzen, jetzt muss ich mich erstmal wieder richtig richten, damit ich wieder so klarkomme, merkte ich auf einmal, dass die Schmerzen weg waren und sie sind nicht wiedergekommen. Halleluja.
Amen. Ja, danke, Jesus. Ja? Ja, wolltest du noch der Vierte sein oder was? Okay, Schmerzen weg nach dem Gebet. Ha. Ja, du kannst gerne weiterspielen, aber musst auch nicht, ist mir egal. Das ist auf jeden Fall lustig, hier mit Musik irgendwie zu predigen. Halleluja. Ey, und ganz ehrlich, es gibt nichts Besseres, als diesen Jesus kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob ihr alle irgendwie schon Christen seid, irgendwie, und ey, falls nicht, irgendwie, ihr dürft nicht den Himmel verpassen. Also du kannst die Heilungskraft verpassen und du kannst irgendwie deine Heilung verpassen. Nicht so schlimm irgendwie, nicht ganz so schlimm jedenfalls, wie die Errettung zu verpassen. Das wäre echt irgendwie das absolut Schlimmste. Vielen Dank für das Klavierspielen, das war richtig geil. Also das heißt, also du kannst gerne irgendwie nachher, irgendwie, wenn du sagst, ich will Jesus kennenlernen, irgendwie, ich will die Sachen irgendwie mit Himmel und Hölle klar machen, ich will wissen, wo ich irgendwie nach Tod hingehe, dann kannst du irgendwie gerne irgendwie kommen und mich ansprechen oder irgendwie einen hier von der Bielefelder Gemeinde ansprechen, den Matthias, der ist hier der Pastor, oder Paddy, irgendwie kannst du bestimmt auch ansprechen irgendwie, und dann werden die gerne mit dir beten und die Sache klar machen. Und das ist echt so wichtig. Es ist wirklich tatsächlich die wichtigste Entscheidung irgendwie des Lebens. Und das ist wichtiger, als hier irgendwie geheilt zu sein. Weil wenn du erstmal irgendwie 10.000 Jahre in der Hölle gewesen bist, dann ist ja auch egal irgendwie, ob du jetzt hier auf Erden irgendwie einen Furunkel am Fuß hattest oder nicht. Irgendwie, wenn du 1.000 Jahre in dem Himmel gewesen bist, dann wird es ja auch egal sein, wie was auf dieser Erde los gewesen ist. Und deswegen ist das eigentlich echt die wichtigste Sache überhaupt irgendwie, dass man klar macht irgendwie, wie es nach dem Tod weitergeht. Und das ist definitiv an Jesus gekoppelt. Die Bibel sagt, dass jeder errettet wird, der an ihn glaubt. Und das ist irgendwie das, was wir hier predigen und was uns einfach wichtig ist. Markus 11, ab Vers 12. Als sie am nächsten Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Wer hatte Hunger?
Jesus.
Da sah er von weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um nach Früchten zu suchen. Wer sah von weitem einen Feigenbaum?
Jesus.
Aber er fand an dem Baum nichts als Blätter. Wer fand an dem Baum nichts als Blätter?
Jesus!
Denn es war nicht die Zeit der Feigen. Da sagte er zu ihm, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Wer sagte das?
Jesus!
Und seine Jünger hörten das. Dann gingen sie nach Jerusalem und reinigten den Tempel. Und das ging richtig gut ab irgendwie. Ne? Sie waren da und Jesus sagt, hier, ihr habt aus meinem Bethaus irgendwie eine Räuberhöhle gemacht und hat sich eine Geißel gebaut und hat die ganzen Tische umgestoßen und haben richtig Tabula Rasa gemacht. Und am nächsten Morgen kommen sie dann wieder da an dem Feigenbaum vorbei. Ab Vers 20. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Wer war verdorrt?
Der Feigenbaum.
Ihr habt aufgepasst. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, zu wem sagte er das? Rabbi, so kann ich nicht arbeiten. Rabbi, sieh doch, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus sagte zu ihnen, ihr müsst Glauben an Gott haben. Amen, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil werden. Und ich glaube, dass das, was Jesus da gesagt hat, die Theologie super vieler Christen beleidigen würde. Und das ist jetzt so der letzte Teil irgendwie meines Heilungsseminars. Heute geht es um den Auftrag, den wir haben, Heilung anderen Leuten weiterzugeben und in die Kraft des Heiligen Geistes reinzukommen und in übernatürlicher Vollmacht irgendwie als Gemeinde einer sterbenden Welt zu dienen. Und Jesus redet mit diesem Feigenbaum, wie Petrus sagt nachher, dass er ihn verflucht hat. Irgendwie ist es für manche Leute eine skurrile Geschichte, ist aber ziemlich einfach zu erklären. Jesus geht also daher und er hat Hunger. Irgendwie, es gab damals noch kein McDonald's, wo man morgens einkehren konnte. Und sie hatten noch einen recht weiten Fußmarsch vor sich, wollten noch nach Jerusalem gehen. Und der Meister hat richtig Kohldampf. Ich meine, Jesus war ein Mensch irgendwie und sein Magen hat geknurrt. Und ihr wisst, wie das ist, wenn man morgens irgendwie Magenknurren hat und wenn man dann noch zum geistlichen Dienst gehen soll. Irgendwie, das ist gar nicht cool. Und dann gehen sie daher und Jesus sieht einen Feigenbaum. Und es war zwar noch nicht irgendwie die Zeit der Feigenernte, aber dieser Feigenbaum, der hing schon voller Blätter. Und mit Feigen ist das so, dass wenn die Frucht noch nicht reif ist, aber der Baum schon Blätter hat, dann hat er so Vorfeigen, heißt das, Taksch heißt das, glaube ich, auf Arabisch oder Hebräisch, weiß nicht mehr genau, welche Sprache das ist. Das sind irgendwie so kleine, grüne, ziemlich fies schmeckende Dinger, die man essen kann, die man normalerweise nicht isst, weil die halt nicht schmecken, aber die auf keinen Fall giftig sind, und man kann die essen. Und Jesus sieht jetzt, haha, ein Feigenbaum, der schon grüne Blätter hat und geht irgendwie davon aus, ich werde an diesem Baum Taksch finden und das wird auf jeden Fall reichen, um mich satt zu machen. Und er geht hin, kramt in den Blättern, findet keine einzige Frühfeige und wird gerechtfertigterweise sauer. Und er stellt fest, dieser Baum ist ein Heuchler. Dieser Baum gibt vor, etwas zu sein und etwas zu haben, was er dann nicht hat. Und auf solche Sachen hat Jesus nie so besonders gestanden. Und dann war er auch noch irgendwie gerade morgens irgendwie unterwegs und hatte irgendwie einen leeren Magen und war nicht so richtig gut drauf wahrscheinlich. Und sagt dann zu dem Baum, okay, jetzt reicht's auch mit dir irgendwie. Also du brauchst jetzt auch gar nicht mehr irgendwie anfangen, da noch Früchte zu kriegen. Von dir soll in Ewigkeit keiner mehr essen. Und dann gehen sie nach Jerusalem und machen dann so die Sachen, die man halt in Jerusalem so macht. Irgendwie eine kleine Sightseeing-Tour und geht in den Tempel, will ein paar Bilder knipsen und dann kommt auf einmal der Heilige Geist und man ist richtig sauer irgendwie über das, was im Tempel passiert. Und 24 Stunden später sind sie wieder an dem Feigenbaum und Petrus guckt sich das Ding an und das hängt da schon so richtig auf halb acht. Ne? Ist also völlig irgendwie verdorrt über Nacht. Kannst du nur noch irgendwie Kaminholz rausmachen. Der kann gar nichts mehr. Ist also irgendwie total tot, der Baum. Und Petrus' erste Reaktion, wie immer in solchen Sachen, boah, Meister, der Feigenbaum, mit dem du gestern noch geschimpft hast, der ist jetzt hin. Und ich liebe Petrus, ne? Ich finde, Petrus ist der Hammer. Also ich meine, er ist ein totaler Bollerkopf gewesen, aber jemand, der eine Sehnsucht nach dem Übernatürlichen hatte, wie wahrscheinlich kein anderer irgendwie dieser 12 Jünger. Und immer wenn sich irgendwie eine Gelegenheit ergeben hat, was Übernatürliches zu machen oder zu erleben, dann war Petrus immer in der ersten Reihe. So 12 Jünger sitzen irgendwie zitternd im Boot irgendwie und haben total Angst unterzugehen. Jesus geht und will an ihnen vorbeigehen und sie denken, es ist ein Geist. Irgendwie 11 Jünger fangen vor Angst an zu schreien und Petrus sagt, Meister, wenn du es bist, sag, dass ich auch aus dem Boot aussteigen soll und auf dich zukommen soll. Und das ist irgendwie dieser Petrus, den ich liebe, irgendwie, der mir echt irgendwie ans Herz gewachsen ist, den ich früher immer ein bisschen komisch gefunden habe mit seiner großen Klappe, aber bei dem ich mich auch schon posthum entschuldigt habe, irgendwie gedacht habe, ja, du bist ab jetzt mein Lieblingsjünger und nicht mehr irgendwie, früher war es immer Johannes, irgendwie, der mit dem Herrn gekuschelt hat, aber mittlerweile muss ich sagen, Petrus ist mein Lieblingsjünger und ich will, dass wir uns als Gemeinden wie mehr so einen Petrus-Spirit haben und sagen, ich will das Übernatürliche haben. Und Petrus steht jetzt halt vor diesem Baum und ist total begeistert, irgendwie, dass Jesus mit so ein paar Worten irgendwie sowas ausrichten konnte. Parallelevangelium sagt, oder war vielleicht sogar das Evangelium, ich weiß nicht, ich habe es ja gerade erst vorgelesen, aber schon wieder vergessen, dass der Baum von den Wurzeln an verdorrt war. Das heißt also, in dem Moment, als Jesus zu dem Baum geredet hat, da ist schon was passiert und die Wurzel fing an zu vertrocknen. Und es dauerte halt einfach 24 Stunden, bis irgendwie diese Trockenheit dann auch irgendwie das letzte Blatt erreicht hat und der Baum wirklich tot war. Man konnte also nicht irgendwie sofort irgendwie etwas sehen, obwohl sofort etwas passiert war, aber es fing halt erst irgendwie unterirdisch an. Und ich finde, das ist ein schönes Bild irgendwie dafür, wie es manchmal dauert, bis die absolute Erfüllung unserer Gebete da ist, obwohl wir im Glauben annehmen können, dass sofort, wenn wir in Jesu Willen beten, etwas passiert. Ist also auch bei Jesus so gewesen, dass es prozesshafte Sachen gegeben hat. Es gab ein paar prozesshafte Heilungen und in diesem Fall sogar eine prozesshafte Verfluchung, die also nicht sofort irgendwie ihre Früchte völlig gezeigt hat, aber wo es sofort angefangen hat, irgendwie als Jesus damit mit diesem Feigenbaum geredet hat. Und das sollte uns schon mal irgendwie eine Beruhigung sein, wie das es durchaus sein kann, im Willen Gottes zu beten und dass es passieren kann, dass etwas passiert ist, ohne dass man es gleich im Sichtbaren sieht, weil es manchmal etwas dauert, bis es dann ins Sichtbare durchgedrungen ist. Aber ich glaube, dass die Antwort, die Jesus Petrus dann gegeben hat, herausfordernd sein kann für viele Christen. Denn Jesus sagt ihm einfach, okay, das war noch gar nichts, das war nicht schlecht, aber das war nichts im Vergleich zu dem, was noch passieren kann. Und habt einfach Glauben an Gott. Und wenn du Glauben an Gott hast, dann kannst du nicht nur so Sachen machen wie mit dem Feigenbaum, sondern dann kannst du viel größere Sachen machen. Dann kannst du zu dem Berg da drüben sagen, du gefällst mir nicht, deine Nase passt mir nicht, geh irgendwie da drüben hin, stürz dich ins Meer und der wird das machen. Und ich glaube, dass die meisten Christen eigentlich, also auch wenn sie es vielleicht nicht aussprechen würden, aber davon ausgehen würden, dass Jesus eine andere Antwort hätte geben müssen. Nämlich Petrus kommt zu ihm und sagt, wie Meister, der Feigenbaum ist verdorrt. Und sie gehen davon aus, dass Jesus eigentlich hätte sagen müssen, ja, das ist, weil ich der Sohn Gottes bin. Deshalb habe ich so viel übernatürliche Kraft, dass mir nicht nur der Wind gehorcht und die Wellen und ich Krankheiten heilen kann, sondern ich kann sogar mit Feigenbäumen reden und es passieren solche Sachen. Und viele Christen glauben das ja, ne, dass Jesus deshalb Wunderkraft hatte, damit die Leute erkennen konnten, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist, dass er etwas ganz Besonderes ist und dass deswegen Gott ihm übernatürliche Kraft gegeben hat, um sich auszuweisen. Und das ist nicht falsch, das ist sogar richtig, aber die Schlussfolgerung, die oft dann daraus gezogen wird, ist hundertprozentig falsch. Nämlich die Schlussfolgerung, die viele Christen dann daraus ziehen, ist, Das konnte Jesus machen, weil er als Sohn Gottes hier im Geheimauftrag auf dieser Welt unterwegs war. Aber das kann auch kein anderer machen als Jesus. Das war irgendwie etwas, was Jesus Kraft seiner Göttlichkeit getan hat und kein anderer könnte das tun. Und dann ist es so, als ob irgendwie bei jedem Heilungswunder so ein Disclaimer darunter stehen würde, wie bei Jackass. Habt ihr Jackass mal gesehen, den Film? Ja. Macht man als Christ ja nicht, ne? Also ist gut, dass wenigstens ein paar Leute Nein gesagt haben. Aber die haben ja immer so Disclaimer darunter, wo dann steht, irgendwie versucht das nicht zu Hause, Kinder. Diese Stunts sind von ausgebildeten Profis gemacht und durchgeführt worden. Und das kann nicht jeder. Und wir gehen oft mit den Wundern Jesu um, als ob da genau wie sowas drin drunter stehen würde, nämlich das kann nicht jeder. Das konnte ich machen, weil ich der Sohn Gottes bin, aber tut mir leid, Petrus, du kannst nur darüber staunen, aber du wirst niemals irgendwie etwas erleben, was auch nur so ähnlich heftig und intensiv ist, wie das, was ich hier auf dieser Welt tun kann, denn ich konnte das tun, weil ich der Sohn Gottes bin. Und es ist Quatsch. Aber ich habe tatsächlich schon Artikel darüber gelesen und es gibt Bücher darüber, die darüber handeln, dass die Wunder Jesu nicht zur Nachahmung empfohlen sind. Das ist jetzt tatsächlich ein Zitat, irgendwie, das ich gelesen habe in so einer Zeitschrift, wo der Autor sagte, die Wunder Jesu sind nicht zur Nachahmung empfohlen. Man kann die auch gar nicht nachahmen. Wir können nicht Jesus als unser Vorbild annehmen im Übernatürlichen, weil er eine Ausrüstung hatte, die wir als Christen heute so leider nicht mehr haben. Genau, ich glaube auch, dass das eine absolute Lüge ist und dass wir Jesus manchmal auf ein Podest stellen, auf das er faktisch nicht gehört. Sicherlich gehört er auf ein Podest und er ist anbetungswürdig, gerade der auferstandene Jesus, der als Sieger auf dem Thron sitzt und wir uns zur Rechten Gottes ist. Natürlich ist der anbetungswürdig, natürlich irgendwie hat er einen absoluten Ehrenplatz in unserem Leben. Aber dieser Jesus, der da vor 2000 Jahren durch die Welt gezogen ist, ist unser Vorbild. Und die Wunder, die Jesus getan hat, die hat er nicht nur getan, damit die meisten Leute um ihn rumstanden und boah gesagt haben, wow, was du kannst, sondern es war dafür da, dass seine Jünger lernen sollten, in einen übernatürlichen Dienst hineinzukommen. Das war irgendwie das Ziel, das Jesus damit hatte. Und wenn wir jetzt heute sagen, dass wir das nicht machen konnten, was Jesus tun konnte, dann nehmen wir einen Teil irgendwie von dem weg, weswegen Jesus auf dieser Erde war und einen Teil irgendwie von dem weg, weswegen Jesus diese Wunder überhaupt getan hat, nämlich uns zum Vorbild. Und es ist wichtig, dass wir als Gemeinde Gottes irgendwie da in ein Umdenken hineinkommen und dass wir verstehen, dass Jesus-mäßig leben bedeutet, übernatürlich zu leben. Und wir sagen das ja als Jesus-Freaks immer, ne? Jesus-mäßig wollen wir sein und das soll Jesus-mäßig sein und jenes soll Jesus-mäßig sein. Und das Traurige daran ist, dass wir dann meistens nur in moralischen Kategorien denken. Und dass wir sagen, Jesus-mäßig sich verhalten heißt, keinem mehr böse zu sein, irgendwie keine Pornos zu gucken, irgendwie sich nicht irgendwie exzessiv betrinken, keine Läden zu überfallen, irgendwie keine Omas auszurauben und so weiter. Und das ist hundertprozentig richtig. Aber es ist nicht alles. Jesus hat nicht bloß irgendwie ein heiliges, moralisch einwandfreies, sündenfreies Leben geführt, sondern Jesus hat auch und nicht zuletzt ein übernatürliches Leben geführt. Und ich würde sogar fast noch weitergehen und sagen, wie das selbst irgendwie dieser moralische Lebenswandel, den Jesus gehabt hat, dass er aus einer übernatürlichen Kraft herausgekommen ist. Denn Jesus hat das ja nicht von sich selber aus gemacht, genauso wie keiner von uns irgendwie von sich selber aus heilig leben kann. Sondern Heiligkeit hat ja immer etwas damit zu tun, dass Gottes Geist sich in unserem Leben so weit ausbreitet, dass dafür Sünde gar kein Platz mehr ist. Und diese verkrampfte Heiligkeit, ne, die dann irgendwie sagt, ich darf das nicht machen und ich darf dieses nicht machen, ey, das ist keine Heiligkeit, irgendwie, die ich in der Bibel finde. Sondern die Heiligkeit der Bibel ist, Johannes 8, Vers, irgendwo ist das, ne, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, 32 ist es, glaube ich, dass wir in eine Freiheit von Sünde reinkommen, dass wir überhaupt nicht mehr auf den Gedanken kommen, irgendwas falsch zu machen. Dass wir gar nicht mehr, dass mir überhaupt nicht mehr einfallen würde, warum sollte ich mich irgendwie am Wochenende irgendwie fürchterlich besaufen oder so, das ist doch total Panne, warum sollte ich das machen, wenn ich irgendwie auch mit dem Heiligen Geist erfüllt sein kann und beten kann. Das ist irgendwie christliche Heiligkeit. Und deswegen heißt Jesus-mäßiges Leben immer auch übernatürliches Leben. Und wir müssen das echt in unsere, nicht nur in unsere Köpfe reinkriegen, sondern wir müssen es in unsere Herzen hineinkriegen, dass Jesus die Wunder, die er getan hat, hier auf dieser Erde nicht als Gottes Sohn getan hat, sondern dass er die Wunder, die er hier auf der Erde getan hat, als Mensch getan hat. Sicher, er ist 100% Gott gewesen und 100% Mensch, aber er hat seine Göttlichkeit abgelegt, als er Mensch geworden ist. Und wenn du es nicht glaubst, ich kann es beweisen, Philipper 2. Deswegen habe ich auch gerade darum gebeten, dass wir das letzte Lied hier noch einfügen, weil das genau darüber handelt. Philipper 2, ab Vers 5, ich lese einfach mal ein paar Verse vorher und ein paar Verse später. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Und der Schlüsselvers hier war im Grunde Vers 6. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, Vers 7, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Dieses Entäußerte, griechisch Kenosis, bedeutet, dass er sich entleert hat. Das ist wie, wenn du so ein Glas Wasser hast und das ausschüttest. Irgendwie. Genauso hat Jesus seine Göttlichkeit ausgeschüttet, als er Mensch geworden ist. Oder man kann auch anders sagen, er hat sie abgelegt. Ich glaube, Elberfelder sagt abgelegt, ne? Oder was nicht, Luther sagt, irgendeine Bibelübersetzung sagt abgelegt. Also was dann irgendwie das Bild ist, du kommst irgendwie in ein Haus rein und du legst irgendwie deinen Mantel ab und hängst den an die Garderobe und bist dann die ganze Zeit ohne Mantel im Haus unterwegs. Und genauso ist es gewesen, irgendwie als Jesus, also als Gott Mensch geworden ist, in Jesus hat er seine Göttlichkeit abgelegt und hat gesagt, irgendwie 30 Jahre lang, 32, 33, je nachdem wie alt er dann wirklich geworden ist, werde ich nicht als Gott unterwegs sein, sondern ich werde hier als Mensch sein. Und es ist nicht, dass er sich einfach irgendwie verkleidet hat und behauptet hat, ich bin jetzt Mensch irgendwie, aber er war es in Wirklichkeit nicht, sondern er ist den Menschen wirklich gleich geworden, er ist ein Mensch geworden. Und das ist für mich das tiefste und größte Wunder überhaupt an der Weihnachtsgeschichte. Und ich glaube, die tiefste Aussage, die man über Weihnachten machen kann, ist dieses, dass der allmächtige Gott, der alles geschaffen hat, in dem alles war, der allmächtig ist und allwissend und omnipräsent, also allgegenwärtig, der göttliche Attribute hat, und alle diese göttlichen Attribute abgelegt hat, um Mensch zu werden und wirklich hier auf dieser Erde zu sein als einer von uns, ohne irgendeine übernatürliche Kraft, ohne etwas Besonderes, einfach ein ganz normaler, sterblicher Mensch. Und deswegen konnte Jesus seine Wunder erst tun, als er mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Und dann, wo steht's? Lukas 4 und Markus 2, glaube ich, die Geschichte von Jesu Taufe. Jesus kommt zu Johannes, lässt sich im Jordan taufen und dann sieht er wie den Heiligen Geist wie eine Taube auf sich niederkommen. Also gleichzeitig wie Wasser getauft worden und dann Geist getauft worden, würden wir als Pfingstler jetzt sagen, oder mit dem Heiligen Geist auf jeden Fall erfüllt worden. Und ab diesem Moment konnte Jesus Wunder tun. Und das ist ein total wichtiger Punkt und der ist so wichtig, dass der Feind sich eigentlich bemüht hat, es irgendwie seit den ersten Tagen irgendwie schon zu bekämpfen. Und so gibt es irgendwie so Pseudo-Evangelien, Pseudo-Evangelium hieß irgendwie auf Deutsch ein Lügen-Evangelium, die sich damit beschäftigen, was Jesus in seiner Kindheit gemacht hat. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, irgendwie, dass gerade jetzt, irgendwie, wo seit 100 Jahren oder so die Kirche weltweit irgendwie wieder viel mehr in übernatürliche Kraft hineinkommt, dass gerade jetzt wieder das Interesse irgendwie an solchen komischen Evangelien, die teilweise irgendwie 400-500 Jahre irgendwie nach Jesu Geburt überhaupt geschrieben worden sind, dass gerade jetzt irgendwie das Interesse an solchen Sachen dann wieder geweckt wird. Und dann gibt es halt Evangelien, die erzählen, wie dass Jesus irgendwie als Kind dann schon übernatürlich sein Spielzeug repariert hat oder irgendwie einen kranken Spielkameraden geheilt hat oder ein totes Haustier auferweckt hat. Und wenn man das so liest oder hört, wie denkt man sich erstmal, ja, ist ja eine niedliche Geschichte, irgendwie ist ja nichts Böses bei, irgendwie kann man ja mal drüber spekulieren, was Jesus als Kind gemacht hat. Aber ich glaube, dass es trotzdem etwas absolut Böses ist, weil es nämlich unseren ihre Möglichkeit kaputt macht, Jesus als ein Vorbild im Übernatürlichen zu sehen. Wenn Jesus das schon irgendwie hätte machen können, vor seiner Geisterfüllung, in seiner Kindheit, dann wäre er wirklich nicht unser Vorbild, dann könnten wir ihm nicht nacheifern. Und der einzige Grund, warum wir uns Jesus in den Evangelien als Vorbild nehmen können, wir als Modell irgendwie nehmen können für das Übernatürliche, ist, dass wir wissen, dass er seine Kraft genauso bekommen hat, wie jeder von uns seine Kraft bekommt, nämlich per Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, dass es deswegen irgendwie auch ist, dass Johannes dann am Anfang seines Evangeliums schreibt, nämlich bei der Hochzeit zu Kana, sagt er es ganz deutlich, das war das erste Zeichen seines Reiches. Das war das erste Zeichen, was Jesus gemacht hat. Wasser in Wein verwandeln. Und das ist eine total wichtige Information für uns. Und das heißt irgendwie, dass wir den ganzen übernatürlichen Dienst Jesu vom ersten Tag bis zum letzten Tag, zwar nicht in allen Feinheiten, mit allen Zeugnissen, die passiert sind, aber auf jeden Fall in der ganzen Zeitlinie im Neuen Testament haben. Und dass wir wissen, es ist nicht vorher etwas Übernatürliches passiert, sondern es ist nach seiner Geisterfüllung etwas Übernatürliches passiert. Und das ist der Hammer. Also wenn das irgendwie mal in ruhig in unseren Geist eindringt, dann ist das was, das kann Leben total verändern. Denn das heißt irgendwie, dass wir heute als geisterfüllte Christen die gleichen Startbedingungen haben wie Jesus Christus selber. Wir sind 100% Mensch, das würde irgendwie keiner von uns irgendwie bestreiten, aber wir sind auch nicht nur Mensch, sondern in uns wohnt Gott. Das heißt, irgendwie genauso wie es wie bei Jesus war, irgendwie da war jemand 100% Mensch und 100% Gott war trotzdem auch in ihm, genauso ist es ja bei uns auch wenn das manchen Leuten schon fast gotteslästerlich erscheint, sowas zu sagen oder zu denken. Aber ja, ich bin 100% Mensch und trotzdem wohnt 100% Gott in mir drin. Ich habe nicht immer die Kapazität, das so richtig rauszulassen irgendwie und bin noch nicht in dieser völligen Erkenntnis drin, habe vieles noch nicht kapiert und so weiter und so fort. Aber ich weiß irgendwie, dass in mir irgendwie das gleiche Potenzial drin ist, was in Jesus Christus drin war. Und letzten Endes irgendwie, auch wenn uns das schon wieder seltsam erscheinen mag, es gibt nur einen Heiligen Geist. Und das heißt, der gleiche Heilige Geist, der in mir drin ist, das ist der Heilige Geist, der in Petrus drin war. Und der gleiche Heilige Geist, der in Pasquina drin ist, ist der Heilige Geist, der war in Jesus drin. Es gibt nicht viele Heilige Geister, sondern es gibt einen Heiligen Geist. Und das ist der Hammer, das ist wirklich, also ich weiß nicht, ob ich euch damit erreiche irgendwie, ob das irgendwie auch in eure Herzen geht oder ob das irgendwie in der Birne hängen bleibt oder ob das total komische Gedanken wie für euch sind, aber irgendwie das ist tatsächlich irgendwie das, was das Wort Gottes sagt, wir haben den gleichen Heiligen Geist. Im Epheserbrief heißt und im Römerbrief glaube ich auch nochmal, dass in uns die Kraft ist, die Christus von den Toten auferweckt hat, in uns ist diese Kraft Gottes drin. Und ich finde das so wichtig, um mir das zu verstehen, weil das mit vieler Kraftlosigkeitstheologie, die wir im Christentum haben, endgültig Schluss machen muss. Also man kann nicht sagen, wie, hey, ich habe keine Kraft. Wir können eigentlich nicht sagen, hey, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht, weil das nichts anderes heißen würde, als zu sagen, ja, Gott kann das nicht und Gott kann jenes nicht. Natürlich kann ich vieles aus mir selber heraus, nicht aus mir selber heraus kann ich noch nicht mal predigen, ich bin Depp irgendwie aus mir selber heraus. Und wenn Leute sagen, boah, du hast so eine tolle Gabe und sowas, ja, keine Ahnung, ob ich die habe, irgendwie habe ich nie was von gemerkt, als ich noch nicht mit Jesus unterwegs war. Das ist gekommen durch den Heiligen Geist. Und irgendwie genau so ist es doch irgendwie mit jedem von uns. Wir haben ein Potenzial in uns drin. Und wir müssen uns deswegen auch nicht jetzt auf eine einzelne Gabe oder sowas festschießen. Also kommt mir das manchmal so vor, als ob unsere Gabentheologie viel zu statisch wäre, dass wir sagen, ich habe die Gabe des Sprachengebetes und eine andere Gabe habe ich nicht. Das ist die Gabe, die Gott mir gegeben hat und fertig. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie so ist, sondern es heißt irgendwie, dass alle Gaben in demselben Geist gewirkt sind. 1. Korinther 14, könnt ihr 12, könnt ihr nachlesen, wenn ihr es mir nicht glaubt. Das steht da irgendwie genauso drin. Also es ist ja nicht irgendwie, dass ich diese Gabe irgendwie zur Verwaltung bekommen habe oder vielleicht auch zur Verwaltung, aber es ist nicht so statisch. Nein, es ist ja, dass der Heilige Geist in mir die Gabe hervorbringt. Und ich glaube, dieses Denken, das wir dann oft irgendwie haben, also da ist ein Kranker und ja, schade, den kann keiner helfen, weil keiner die Gabe der Krankenheilung hat, die ist falsch. Und wenn ich da bin irgendwie und der ist gerade irgendwie am Sterben, dann kann ich natürlich irgendwie dafür beten und kann dafür glauben, dass der Heilige Geist in mir diesen Kranken heilt. Und genauso irgendwie kann es sein, wie dass du im Gottesdienst bist und du hast noch nie in deinem Leben gepredigt und Gott sagt dir, hey, predige. Und du gehst nach vorne und hältst die Predigt deines Lebens. Ja gut, sowieso, was ja die erste ist, aber man hältst eine super Predigt, weil einfach wie der Heilige Geist aus dir heraus spricht. Und so müssen wir dahin kommen, dass wir Jesus als ein Vorbild sehen für den Heilungsdienst und für generell übernatürlichen Dienst. Also Heilungsdienst ist jetzt gerade mein Thema und ich nehme das irgendwie oft als Beispiel, aber es ist ja nicht nur Heilungsdienst, es ist der ganze übernatürliche Dienst. Und so sagt Jesus super konsequent an einer Stelle, die jeder Christ auswendig können, lernen sollte, nämlich Johannes 14, Vers 12, zu seinen Jüngern: Die Werke, die ich tue, die könnt ihr auch tun und größere. Also Jesus hat in keiner Silbe gesagt, ja, ihr könnt das nicht machen, was ich mache, sondern ey, Kleinigkeit, ihr könnt das Gleiche machen, was ich tue, und ihr könnt Größeres tun als das, was ich tue. Und wie Wolfhard Magis mal sagte, das ist ein Wort mit recht zukünftiger Realisierungshäufigkeit. Also, es stimmt irgendwie, dass kaum einer von uns darin lebt. Irgendwie, also wir müssen uns da noch auf den Weg machen. Ich kann nicht sagen, dass ich die gleichen Wunder tue, wie Jesus sie tut, oder die gleichen Werke. Und geschweige denn irgendwie, dass ich größere Werke tue, irgendwie, als Jesus sie tut. Aber ich bin auch noch nicht so lange auf dem Weg irgendwie dahin und fange jetzt gerade irgendwie erst an, diese Sachen zu entdecken und in Autorität zu kommen und Glauben irgendwie in mir wecken zu lassen. Und ich glaube irgendwie, dass das das Ziel ist, das wir haben sollten. Das Ziel kann nicht sein, einfach nur hier die Zeit abzusitzen, bis wir irgendwann beim Heiland im Himmel sind, sondern die Zeit muss es echt sein, hey, das Ziel muss es sein, wir wollen größere Werke tun als Jesus. Und wenn das nicht reicht, dann wenigstens irgendwie genauso große Werke wie Jesus. Wenigstens irgendwie, das muss wirklich drin sein. Und wir haben echt so viel Mentalität irgendwie noch im Christentum. Vielleicht ist das irgendwie nichts, was euch irgendwie betrifft, irgendwie, dann wäre das schön. Aber so viel Mentalität im Christentum, dass wir weltlich gesinnt sind und wir denken, ja, irgendwie das, was hier ist, ist ja irgendwie ganz cool irgendwie, und wir uns um die Dinge der Welt drehen und uns darauf freuen, dass irgendwann der Himmel kommt und wir erlöst sein werden von den Dingen der Welt. Und ich halte das für einen total und zutiefst widerbiblischen Ansatz. Ich glaube, dass das ewige Leben hier anfängt und dass es ein Leben ist, das klar ewig verlängert ist, aber dass es erstmal ein Leben von ewiger Qualität ist, irgendwie das eine Tiefe hat, wie kein anderes Leben das haben kann, und dass das jetzt anfängt. Und ich glaube, dass das, was Jesus uns gegeben hat, ein tausendfaches effektiver und genialer und herrlicher ist als alles, was die Welt uns zu bieten hat. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, wenn Christen die ganze Zeit mit der Welt kokettieren und irgendwie alles da rausholen müssen, was irgendwie möglich ist, und nicht irgendwie dahin kommen, in eine richtige Jüngerschaftsbeziehung zu Jesus hineinzutreten und zu sagen, wie, ey, was mit der Welt ist, ist mir irgendwie scheißegal, wie, Hauptsache irgendwie, dass ich dich kriege und du bist irgendwie das Wichtigste für mich. Und ich glaube, dass das etwas ist, nein, ich glaube das nicht, ich weiß, dass das etwas ist, was wir überwinden müssen. Und dass wir da hinkommen müssen, dass wir wie Paulus sagen können, hey, mein Leben ist Christus, sterben ist mir Gewinn. Und das kann nur jemand sagen, wie der weiß, die Welt hat mir nichts zu bieten. Ich könnte morgen abtreten, wenn Jesus morgen kommen würde und würde sagen, hey, komm, es geht nach Hause. Und wir können nicht sagen, ja, Halleluja. Aber es gibt irgendwie noch einen Grund, warum ich hier bleiben will, weil ich weiß, ich habe noch nicht irgendwie die Tiefen Gottes hier in diesem Leben erlebt. Und ich weiß, da sind noch Leute, die ich mitnehmen will in den Himmel. Und es gibt irgendwie noch Sachen, die ich tun möchte, von denen man in Ewigkeit reden wird und wo Engel Lieder drüber singen werden, irgendwann in 20 Millionen Jahren immer noch. Und weil ich das erleben will, was Gott für mich hat. Und das sollte echt unsere Motivation sein. Es sollte nicht unsere Motivation sein, alles aus der Welt rauszuholen und ja, vielleicht werde ich ja endlich glücklich sein, wenn ich mal in Sri Lanka war oder wenn ich irgendwie ein neues Auto gehabt habe und einen neuen Computer und irgendwie diesem Trend noch folgen und jenem Trend noch folgen, sondern eigentlich sollten wir als Christen so sein, so ja, okay, nett, irgendwie, dass es solche Sachen gibt, aber für mich total uninteressant, weil ich habe den Heiligen Geist und mich macht sowieso nicht so breit irgendwie wie deine Drogenkacke irgendwie, das ist ja irgendwie bei mir sowieso ganz anders, weil ich habe den Heiligen Geist und da ist Erfüllung drin, das kannst du dir gar nicht vorstellen, mein Freund. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was mein Heiliger Geist mit mir machen kann. Freitag noch breit im Geist den Ständer hier umgeschmissen, weil ich irgendwie nicht mehr aufrecht stehen konnte. Hey, und das ist irgendwie eine Tiefe, in die Gottes Heiliger Geist uns reinführen kann. Und das ist es, wonach wir uns echt sehen sollten, wo ich hoffe, dass es möglich ist, Hunger zu wecken, dass ihr sagt, ja, ich will das irgendwie und egal, was das kostet, ich will da hinkommen. Ich will da hinkommen. Ich will irgendwie diese ganzen anderen Sachen hinter mir lassen. Das interessiert mich nicht. Ich will Gottes Reich sehen. Ich will Gottes Reich sehen und nichts anderes. Und dann kommt ein Auftrag daraus. Und mit dem ende ich. Den möchte ich euch einfach nur vorlesen. Das ist der Missionsbefehl. Wir zitieren den meistens nach Matthäus 28 am letzten, wo es dann heißt, wie geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt alles zu halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich werde mit euch sein bis an der Weltende. Aber die schönere Version eigentlich, wie das Missionsbefehl, wie ich selber finde, ist in Markus 16, ab Vers 15. Und das sind letzte Worte, ne? Und letzte Worte, da versucht man noch eben das reinzulegen, was einem das absolut Wichtigste ist, ne? Und Jesus wusste, ich habe jetzt noch 2 Minuten, um meine Vision zu kommunizieren und meinen Jüngern das zu sagen, auf was es wirklich ankommt. Und ich stelle mir das so vor, er ist schon fast durchsichtig geworden oder hat schon wie so einen halben Meter über dem Boden geschwebt, weil die Engel ihn da gerade irgendwie in den Himmel aufheben und kann das eben noch runterbrüllen irgendwie zu seinen Jüngern, die dann sagen, ja Meister, was sollen wir denn jetzt machen? Und er sagt ihnen, geht hin in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also nicht Taufe rettet, der Glaube rettet. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Halleluja. In wessen Namen werden sie Dämonen austreiben? Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund sein. Nachdem Jesus der Herr dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Einer meiner Lieblingsverse dann, sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Yeah! So predigst nicht mehr nur Worte, sondern Gott selber sagt Amen nach deiner Predigt. Und sagt, gut gesprochen für meinen Sohn und meine Tochter. Und jetzt machen wir hier mal ein bisschen Kraft, damit die Leute das wirklich glauben. Rock'n'Roll. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Irgendwie, also hoffe irgendwie, dass das euch auf eurer Reise irgendwie zu mehr Herrlichkeit ein bisschen bestätigt und ermutigt und bestärkt hat. Und hoffe irgendwie, also Paddy hat mich nochmal eingeladen, hier nochmal irgendwie zu predigen. Vielleicht komme ich nächstes Jahr dann irgendwie nochmal und hoffe irgendwie, dass dann hier der Raum erfüllt ist von jede Menge Heilungszeugnissen. Und ich habe gehört, irgendwie, dass ihr die Vision habt von einem Turm, der aufgebaut worden ist aus Krücken und Rollstühlen und sonst was. Und ich hoffe mal irgendwie, dass dieser Ersatzteilturm dann schon richtig groß geworden ist und dass wir einiges von Gottes überbordender Herrlichkeit gesehen haben. Halleluja. Ey, lass uns doch nochmal eben den Jesus anbeten, irgendwie einfach ohne Instrumente, einfach nochmal eben zusammen beten, so wie Apostelgeschichte, irgendwie quer durcheinander beten, bis die Stätte bebt und den Leuten unten die Decke auf den Kopf fällt.
Danke, Jesus, danke für dein. Danke für das, was du aus uns gemacht hast. Danke für deinen Geist, Herr.